Ja, und dann machen wir weiter mit Top 3 unserer 19. Fachausschusssitzung Finanzberichterstattung. Habe schon gesagt, nach IFRS 9 ist vor IFRS 9. Der zweite Peer begleitet uns jetzt, das RFI-Dokument zum Teil für Impairment. Auch dazu müssen wir uns ja befassen. Das haben wir beim letzten Mal ja noch so ein bisschen ins Skat gedrückt, auch aufgrund der Agendadichte. Aber heute würden wir uns dem, glaube ich, gerne auch mal ein bisschen ausführlicher widmen. Jetzt mit Blick auf die Zeit schauen wir mal, wie wir durchkommen. Jan, aber ich würde dich mal bitten, in gewohnt effizienter Manier uns hier einzuführen.
Ja, Sven, ich will trotzdem gerne mal, um mich ein bisschen wohler zu fühlen, mal vorab fragen, muss ich jetzt im Kopf haben, dass wir nur bis 11:30 Uhr Zeit haben oder gibt es etwas Spielraum? Ich sehe mehreres Kopfschütteln. Gut, okay. Nee, dann einverstanden, dann habe ich das im Kopf. Ja, heute müssen wir uns wirklich damit beschäftigen. Die Veröffentlichung 30. Mai, Fristende 27. September bedeutet, dass wir die heutige Fachausschusssitzung und die Fachausschusssitzung am 12. September für die Diskussion haben. Das heißt auch konkret, wir können Mitte September nochmal einige Themen diskutieren, weil die Frist dann ja noch 2 Wochen hin ist. Insofern ist ein bisschen weniger schlimm, als das eben beim Thema Amendments war. Ich möchte vorweg noch sagen, es hat ja im Juni, als wir darüber sprachen, war der Wunsch, dass die Arbeitsgruppe sich schon vor unserer heutigen Sitzung damit befasst. Das hat nicht geklappt. Wir haben es terminlich nicht hinbekommen. Die Arbeitsgruppe ist jetzt Anfang September und zwar am 6.9. eingeladen und wird dann erst über diesen Entwurf, genauer gesagt über den RFI, diskutieren können. Insofern starten wir heute ganz jungfräulich mit dem Thema. Ja. Ich will, ohne jetzt Vorrede rundherum um den Peer gleich direkt in die Thematik einsteigen und zunächst mal kurz die Struktur ansprechen. Denn das ist mittlerweile ja, glaube ich, soweit bekannt. Der ISB hat wie immer natürlich die Themen einzeln aufgelistet, die in der ersten Phase bei der Umfrage unter den Gremien der IFRS-Stiftung aufgekommen sind. Und das sind in dem Fall hier genau 10 Abschnitte geworden. Wobei man nochmal ausdrücklich dazu sagen muss, dass der erste Abschnitt, der dann einfach mit Impairment überschrieben ist, ganz allgemein die Frage stellt, ob das neue Impairment-Modell im Vergleich zu IAS 39 grundsätzlich die Verbesserungen darstellt oder aufzeigt, die der ISB sich gewünscht hat. Und die 10. Frage ist wie immer so eine offene Catch-all-Frage. Insofern sind es dann faktisch nur 8 Details oder Abschnitte. So zu vielen der Abschnitten, aber in diesem Fall nicht zu allen, hat der ISB Spotlights formuliert, was konkret bedeutet, dass der ISB schon bereits Beobachtungen gemacht hat, die er hier zusammenfasst. Also er hat schon bereits Erkenntnisse, dass irgendetwas möglicherweise nicht so läuft wie gewünscht und das wird dann hier in den Spotlights hervorgehoben. So, das soll so als Rahmen, glaube ich, genügen und dann würde ich gerne so jetzt Abschnitt für Abschnitt vorgehen. Zunächst mal die Gedanken aus dem Konsultationsdokument zusammenfassen und dann mal hören, welche Gedanken Sie dazu haben. Ich komme jetzt zum ersten Abschnitt, der überschrieben ist mit Impairment. So, und wie ich ja eben schon angedeutet habe, ist der Hintergrund, was der ISB in diesem ersten Abschnitt beschreibt und hinterfragt, folgender. Es wird nochmal aufgezeigt, was mit dem Impairment-Modell IFRS 9 im Vergleich zu IAS 39 besser sein soll. Und es sind 2 Punkte. Zum ersten ist das eigentliche Impairment-Modell ja ein zukunftsgerichtetes Modell, was nach Hoffnung des ISB zu einer zeitnäheren Erfassung von Ausfällen führt. Und noch spezieller, dass das neue Impairment-Modell nicht mehr an ein sogenanntes Trigger-Event gebunden ist, also dass diese Entscheidung Event ja, nein nicht mehr Bedingung ist, um Impairments zu erfassen. Das ist diese fundamentale Änderung. Zum anderen glaubt der ISB, dass dieses neue Impairment-Modell zu nützlicheren Informationen führt. Also entscheidungsnützlichere Informationen über erwartete Ausfälle beziehungsweise konkret auch Zeitpunkt, Höhe und Unsicherheit von Zahlungsströmen. So, und diese 2 Aspekte, also zeitnähere Erfassung ohne Trigger-Event und entscheidungsnützlichere Informationen sind die 2 Erwartungen, die der ISB hatte und die jetzt hinterfragt werden. So, und entsprechend ist dann auch die Frage zu diesem ersten Abschnitt so formuliert, dass der erste Teil Frage A Bedeutet, der ISB möchte gern wissen, ob eine zeitnähere Erfassung nach Auffassung der Anwender, der Nutzer, wem auch immer, aller Stakeholder tatsächlich gegeben ist. Und zum Zweiten, ob nützlichere Informationen erzeugt. Soweit mit meinen Worten die Zusammenfassung im ersten Abschnitt inklusive Frage 1. So, dann möchte ich kurz noch drauf zu sprechen kommen, was der ISB als Spotlight Nummer 1 formuliert, denn das ist das, was der ISB zum ersten Abschnitt bereits erkannt hat. Die Grundaussage ist im Prinzip einfach, kurz und bündig. Der ISB meint bisher beobachtet zu haben, dass das neue Modell und dessen Anwendung grundsätzlich gut funktioniert. Allerdings gibt es im Detail dann doch Herausforderungen. Also mit anderen Worten, grundsätzlich klappt das alles, aber es gibt schlichtweg Detailregeln, die anzuwenden herausfordernd ist. Das ist im Kern die Aussage. So, also das war erstmal, was in Abschnitt 1 formuliert ist. Und jetzt wäre so die erste Gelegenheit, dass wir mal in der Runde Meinung einsammeln, auch wenn es sicherlich schwer ist, so zu diesem ganz abstrakten Thema. Aber trotz allem würde ich gerne schon mal die ersten Meinungen hören, also im Sinne von Gedanken zu diesem Abschnitt und Frage 1. Hero, bitte.
Zum Thema Zeitnähe. Ja, ich denke, IFRS 9 führt zu einer zeitnäheren Erfassung von Wertberichtigungen. Allerdings das Ausmaß, wie stark das ist, hängt sehr stark von der Konjunktur ab, also vom Zyklus. Bei der Erstanwendung von IFRS 9 im Jahr 2018 sind die Risikovorsorgen gar nicht so sonderlich gestiegen, weil wir da in einem positiven Marktumfeld waren. Wenn wir jetzt IFRS 9 erst anwenden würden oder wenn wir es 2020 im Höhepunkt der Corona-Auswirkungen gemacht hätten, wäre die Risikovorsorge exorbitant gestiegen. Wie gut das dann von der Nutzerfreundlichkeit ist, ja, da traue ich mir ehrlich gesagt, oder ob das nutzerfreundlicher ist als das bisherige, da traue ich mir kein Urteil zu. Insgesamt die Aussage, dass es gut funktioniert, ja, wir haben damit leben gelernt. Es will, glaube ich, auch momentan niemand eine große Änderung an dem IFRS 9 Standard, also jetzt ganz neue Impairment-Regeln. Das war eine große Aufgabe, das einzuführen. Und von daher sind wir da grundsätzlich positiv, weil, glaube ich, niemand, wie gesagt, momentan eine umfassende Änderung des IFRS 9 möchte.
Ja, vielen Dank soweit. Gibt es weitere Gedanken? Grundlegender Art. Stefan, bitte.
Ja, also aus Corporate-Sicht kann man wahrscheinlich schon in der Retrospektive mal die Kosten-Nutzen-Frage stellen an der Stelle. Die Implementierung war auch für Corporates relativ aufwendig. Bei Wertberichtigungen und Forderungen sind jetzt nicht so das zentrale Thema wie im Bankenbereich naheliegenderweise. Von daher muss man sich schon fragen, ob das jetzt so massiv die Einschätzung der User beeinflussen wird. Hängt sicherlich auch ein Stück weit an der Branche. Ungeachtet dessen bin ich am Ende bei Gero. Ich glaube, man sollte das jetzt nicht mehr grundlegend anfassen. Es hat sich jeder damit arrangiert und es funktioniert. Und ich glaube, wir sind auch froh, dass es den Simplified Approach gibt für Forderungen aus Lieferung und Leistung ohne die drei Buckets nur mit zwei Buckets. Das ist schon kompliziert genug. Man könnte vielleicht überlegen, aber das ist dann eher ein IFRS 7 Thema, ob man vielleicht bei den Disclosures eine Spur zurück kurbelt, aber auch eher natürlich aus der Industrieperspektive. Die Banken mögen das komplett anders sehen, aber auch bei dem Thema legen wir sehr, sehr viele Spiegel im Anhang offen, die dann regelmäßig mit vielen Nullern oder sehr, sehr geringen Zahlen befüllt sind, wo man sich schon die Frage stellen muss, ist das wirklich geboten? Vielleicht müssten wir als Ersteller an der Stelle auch ein bisschen radikaler sein oder einfach auch Sachen weglassen, aber das sind so meine Tensenz dazu aus Erstellersicht.
Ja, Gero zunächst, glaube ich.
Bei der Kosten-Nutzen-Abwägung bin ich natürlich komplett bei Stefan. Das war extrem aufwendig umzusetzen. Ob das jetzt den großen Mehrwert gebracht hat, sei mal dahingestellt. Wie gesagt, wir wollen nicht die großen Änderungen. Das ISB interessanterweise in dem Papier fragt ja immer, ob die Kosten, die im Endeffekt die Erwartung überstiegen hat. Da kommen wir später noch drauf, ob das die richtige Frage ist, weil das hängt ja immer davon ab, wie viel hat man erwartet und ob es dann drüber liegt oder nicht. Weiß ich nicht, ob das so relevant ist, aber die Kosten waren sicherlich extrem hoch, das Ganze umzusetzen. Ich weiß, wie gesagt, nicht, ob ich das jetzt so prominent erwähnen würde, weil ja, jetzt haben wir es, jetzt sind Sunk-Costs und wir wollen eigentlich, wie gesagt, keine wesentlichen Änderungen.
Jens Berger?
Ja, vielleicht auch nochmal, um mich den Vorrednern anzuschließen. Also das Modell hat, ich glaube, über die Kosten ist ein bisschen schwierig zu sehen, weil ja, sie waren hoch. Ein Stück weit war aber dieses neue Impairment-Modell politisch gewollt. Ja, über die Umsetzungsgeschwindigkeit, Krise 2008, erster Wendungszeitpunkt 2018, dann muss man dann auch vielleicht nochmal ein bisschen sinnieren. In Sachen Anwendbarkeit, es hat zumindest von der Tendenz her, so wie wir das auch beobachten, schon die gewünschten Effekte. Manche behaupten, ja, man macht dadurch, dass es relativ viele Freiheitsgrade gibt, kann man auch tatsächlich es funktionieren lassen. So ist vielleicht die Formulierung. Ja, also zum Beispiel sehen wir jetzt in Krisensituationen, die auch unvorhersehbar waren und auch keine Erfahrungswerte hatten, dass man dort mit Postmodel Adjustments gearbeitet hat. Das gibt das System her, das geben die Vorschriften her. Und insofern hat das System auch eine gewisse Flexibilität eingebaut, um auch vielleicht auf etwas unvorhergesehene Umweltzustände zu reagieren. Das macht manchmal das Prüfen tatsächlich nicht einfach, das sollte ich vielleicht auch der Fairness halber dazu sagen, aber wir können damit umgehen, wir können damit prüferisch umgehen. Die Regulatoren haben teilweise leicht andere Erwartungshaltungen, wie das Modell funktioniert. Das ist dann aber eher ein Thema, das die Regulatoren am Ende sich ausmachen müssen. Wie die Vorredner sagen, ob man jetzt hier grundlegend was ändern sollte, im aktuellen Zustand nicht. Das Modell hat jetzt, ich sag mal, zwei Krisen durchlaufen. Ein bisschen Sorge hatte man ja fast schon, dass wir sind in einer, ich sag mal, wohlwollenden Wirtschaftsumgebung in das System gestartet und haben dann auch keine großen Veränderungen gesehen. Aber dann kamen sowohl die Corona-Pandemie als auch die Ukraine-Krise. Und das System hat sich insofern bewährt. Was der Stefan Wich vorhin gesagt hat, für die Corporates, das sehen wir auch, haben wir teilweise große Tabellen mit vielen Nullen stehen. Und da könnte der IASB eventuell auch nochmal sehen, ob es da Erleichterungsmöglichkeiten gibt im Rahmen der Umsetzung. Kommen wir sicherlich später nochmal drauf. Man tut sich schwer damit, auch aus Sicht des regulatorischen Druckes einfach Sachen wegzulassen. Wir sehen das auch im Bankenumfeld, aber da ist natürlich die Betroffenheit deutlich größer. Aber insofern kann man sagen, so grundsätzlich von der Tendenz her hat das System das Modell das bewirkt, was es aufgrund der Motivation damals auch bewirken sollte. Das ist, glaube ich, schon ein faires Statement.
Oh, Eierle.
Das kann man prinzipiell auch aus den Ergebnissen der empirischen Forschung ableiten. Also auch da zeigt sich eben, dass eben das Ganze schon von den Usern als entscheidungsnützlich empfunden wird, indem sich es eben besser in Aktienkursen widerspiegelt als das Incurred Loss Model. Und Laborexperimente zeigen eben auch, dass die Risikovorsorge schon der bessere ist mit dem Expected Loss Model. Was sich aber auch zeigt, ist, dass halt schon Ermessensspielräume da sind, die dann vom Management auch genutzt werden können. Und das hängt halt wieder von unterschiedlichen Anreizen ab, wie im Vergütungssystem etc. Aber grundsätzlich ja besser bezüglich der Entscheidungsnützlichkeit als das Incurred Loss Model.
Weitere Gedanken zum allgemeinen Abschnitt? Im Moment nicht, wie ich vernehme. Dann erlaube ich mir mal, zum zweiten Abschnitt überzugehen, der im Dokument als General Approach überschrieben ist. So. Natürlich ist erwartungsgemäß Gegenstand in diesem zweiten Abschnitt das Grundmodell, das grundlegende Expected Credit Loss Modell. Und ich will es mal mit den wenigen Worten zusammenfassen, habe aber auch in meiner Unterlage so außer den Worten dort so eine kleine Grafik, die das Ganze praktisch veranschaulicht. Also das Grundmodell ist ja bekanntlich so zweigeteilt, nämlich indem man zum einen unter bestimmten Umständen eine anteilige Verlusterwartung erfasst, also ein Anteil der gesamten erwarteten Verluste, nämlich dieser sogenannte 12-Monats-Betrag oder 12-Monats-Verlust und zum anderen, also unter anderen Umständen, eine Gesamtausfallerwartung zu erfassen. Das ist so diese grundlegende Zweiteilung und dazwischen gibt es eben eine Schwelle, ein Kriterium. Das Kriterium lautet eine signifikante Kreditverschlechterung oder signifikante Kreditrisikoerhöhung. So, dann sollte noch erwähnt werden, dass also bei Erstansatz eines Finanzinstruments zunächst mal grundsätzlich der 12-Monats-Betrag zu erfassen ist und erst ab einer signifikanten Verschlechterung dann ein höherer, nämlich der Gesamtausfallbetrag, erfasst werden muss. Ich habe dann entsprechend nochmal die Definition wiedergegeben, aber das muss ich jetzt nicht nochmal ausführen. Ja, das ist so der Gedanke, oder besser gesagt, das sind die Details, die der ISB zum Grundmodell in dem Paper wiedergibt. Beobachtungen im Sinne eines Spotlights gibt es zu diesem Abschnitt nicht. Und das, was der ISB hier hinterfragt, beziehungsweise konkret wissen möchte, ist zum einen, ob es ganz grundsätzliche, also fundamentale Fragen oder Anwendungsschwierigkeiten gibt in Bezug auf das Grundmodell. Und er möchte tatsächlich das vermutete vorteilhafte Kosten-Nutzen-Verhältnis hinterfragen. Also mit anderen Worten, hier wird auch nochmal konkret die Frage aufgeworfen, ob die Kosten zur Einführung Anwendung höher sind als der Nutzen oder geringer. Also in diese Richtung geht auch die zweite Frage. Mit anderen Worten, grundsätzliche Anwendungsfragen oder Probleme und zweitens Kosten-Nutzen-Verhältnis. So, also man mag jetzt vielleicht denken, ist gar nicht so ganz große Abgrenzung zum ersten allgemeinen Abschnitt, aber hier geht es in der Tat ja konkret um die Frage, ob das Konstrukt des neuen Modells 12 Monats versus Gesamtverlustbetrag und die Hürde, die das Kriterium der signifikanten Kreditrisikoverschlechterung, gibt es fundamentale Anwendungsschwierigkeiten. Ja, so viel mal mit meinen Worten, was der ISB hier beschreibt und fragt. Und auch da wäre ich jetzt ganz dankbar, wenn es die eine oder andere Anmerkung aus der Runde gibt. Carsten, bitte.
Also, um es kurz zu machen, aus meiner Sicht, also jetzt im Sinne von Fatal Flaws ist ja gefragt, da gibt es wirklich fundamentale Anwendungsschwierigkeiten. Aus den Diskussionen, die ich so mitgenommen habe, würde ich sagen, es gibt keine. Also es funktioniert eigentlich grob wie erwartet, wie intendiert, wie meine Einschätzung. Und insofern kann man das wahrscheinlich relativ knapp halten. Klar gab es am Anfang immer mal Implementierungsthemen, Implementierungsschwierigkeiten, aber die Frage ist ja jetzt, Cost-Benefit und so weiter, gibt es da weiterhin fundamentale Anwendungsschwierigkeiten, Fatal Flaws? Also mir sind keine bekannt. Insofern wäre meine Anregung, das vielleicht relativ kurz zu beantworten.
Ja, Gero, bitte.
Stimme ich komplett zu. Also fundamentale Anwendungsschwierigkeiten sehe ich auch nicht. Das hat sich jetzt in den 5 Jahren alles eingeschliffen oder eingeruckelt.
Jens Berger?
Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, ein bisschen Schwierigkeit ist immer, jeder hat so seine 3 Themen, die er gerne adressiert hätte. Die summieren sich auf. Also man kann relativ lange Listen erstellen. Ist da jetzt aber was fundamental falsch oder hat man sich nicht damit arrangiert? Nein, kann man so nicht sagen. Ein Teil der Themen, die hier aufgeworfen werden in PIR, sind manchmal auch noch Altlasten aus IAS 39, ja, das sowas wie Financial Guarantee Contracts und so ähnliche Themen. Von daher kann man das tatsächlich, so wie Carsten vorschlägt, im Zweifel auch kurz halten und einfach sagen, nein, keine fundamentalen Probleme.
Ja, soweit ziemlich übereinstimmt. Gibt es noch weitere oder andere Gedanken? Offensichtlich nicht. Gut. Dann steigen wir ein in den nächsten Abschnitt und kommen jetzt jetzt wird es konkreter, spezifischer, nämlich zu dieser Hürde oder Schwelle der signifikanten Kreditverschlechterung oder Kreditrisikoerhöhung. Also konkret geht es hier darum, wie diese signifikante Erhöhung oder Verschlechterung bestimmt ermittelt werden kann. So, der ISB beschreibt selbstverständlich auch hier etwas mehr im Detail, wie diese Anforderung im Standard eigentlich formuliert ist. Also zunächst mal, erstes Detail ist, dass bei diesem Kriterium es um die Ausfallwahrscheinlichkeit geht und nicht um die Ausfallhöhe. Also es geht hier um eine höhere Wahrscheinlichkeit von Ausfällen. So. Dem ISB ist bewusst, dass das ein stark ermessensbehaftetes Kriterium ist. Dann sagt er weiter, dass dieses Kriterium kein absolutes, sondern ein relatives ist. Also es geht immer um die Verschlechterung in Bezug auf einen vorherigen Zustand, also ein vorheriges Ausmaß an Kreditrisiko. Und das ist immer der Vergleich mit dem Kreditrisiko entweder bei Erstansatz, nein, nicht entweder, sondern grundsätzlich im Vergleich zum Erstansatz. Das heißt, auch wenn man in späteren Perioden oder zu späteren Zeitpunkten eine Verschlechterung ermitteln soll, muss man sich immer auf quasi den Startwert beziehen und den Vergleich dazu anschauen. Im Detail sei noch erwähnt, dass dieses Kriterium auf Basis einer Gruppe von Finanzinstrumenten zu prüfen ist und nicht auf Einzelinstrumentebene. So, dann gibt es hier eine Erleichterung, nämlich eine widerlegbare Prämisse, dass eine signifikante Verschlechterung eintritt bei mehr als 30 Tagen Überfälligkeit. Und dann gibt es eine weitere Erleichterung, die bedeutet, dass solange das Kreditrisiko absolut gesehen niedrig ist, keine signifikante Verschlechterung im Sinne des Kriteriums eintritt. Das heißt faktisch mit meinen Worten, dass man da von diesem relativen Kriterium dann ein Stück weit auch zu einem absoluten kommt. Ja, und dann gibt es schließlich noch ein paar Angaben dazu, die der ISB hier erwähnt. Die will ich jetzt mal zunächst nicht weiter ausführen. Ja, auch hier, ich habe nochmal, um das Ganze ein bisschen zu untermauern, ein kleines Schaubild in meiner Unterlage eingefügt. Das ist etwas von mir, das ist nichts, was der ISB selbst entwickelt hat, aber ich dachte mir, um das Ganze noch ein bisschen zu verbildlichen, habe ich das einfach ergänzt. So, dann komme ich hier zu einem Spotlight, also zu einer Erkenntnis, die der ISB bisher schon gewonnen hat und die er dann auch entsprechend formuliert. Und zwar hat der ISB oder er hat Anhaltspunkte, dass eine durchaus inkonsistente Anwendung erfolgt, und zwar in Bezug auf zwei Details, nämlich zunächst mal grundsätzlich bei der Bestimmung, ob oder wann eine signifikante Verschlechterung vorliegt und zweitens bei der Festlegung der Aggregationsebene. Also bei der Bestimmung, auf welcher Ebene oder mit welchem Aggregationsgrad man hier arbeitet, um diese Verschlechterung zu bestimmen. So, insofern hinterfragt der ISB ganz gezielt, weil er glaubt, dass hier also schon Anwendungsschwierigkeiten bestehen. Gleichwohl ist dann die Frage zu diesem dritten Abschnitt wieder zweigeteilt. Und der erste Teil lautet, ob es hier ganz grundlegende Anwendungsprobleme bei der Beurteilung signifikante Verschlechterung, ja, nein, bestehen. Und der zweite Teil der Frage ist dann eben genau dieser, ob die Anwendung, die Beurteilung oder Einschätzung dieser Verschlechterung konsistent oder nicht konsistent angewendet. Ja, so viel wieder in Kürze mit meinen Worten, was der ISB ausführt. Und ja, zu dieser spezifischen Frage, also Bestimmung der signifikanten Verschlechterung, würde ich natürlich auch gerne so ein paar Gedanken oder Meinungen hören. Und deswegen ist die Frage wieder in die Runde. Ero, bitte.
Ich sehe auch hier keine fundamentalen Probleme. Auch das hat sich eingeruckelt. Von daher denke ich, können wir da auch den Frageteil A sehr kurz fassen. Ob das jetzt über alle Unternehmen konsistent angewendet wird, ich denke, das wäre vermessen. Das ist ein prinzipienbasierter Standard. Natürlich gibt es da in den Formeln Unterschiede. Es gibt auch von der ESMA noch eine Klarstellung, dass Forbearance doch Stufe 2 sein solle. Ich denke, das wenden in Europa wahrscheinlich alle Unternehmen an. Nichtsdestotrotz gibt es im Detail Unterschiede. Ich halte die aber für vertretbar. Ansonsten müsste man hier vom Ziel des prinzipienbasierten Standardsettings abrücken. Und das würde ich nicht sinnvoll finden.
Jens Berger, bitte.
Also es gibt keine größeren Probleme. Wird es konsistent angewendet? Im Sinne der Prinzipien ja. Die Modelle unterscheiden sich oder die Umsetzung unterscheiden sich leicht, teilweise auch ein bisschen umfassender, aber alles noch im Rahmen. Wir merken gewisse Tendenzen von Gradregulatoren manchmal, dass man versucht, diese Ermessensspielräume etwas einzuengen am konservativeren Spektrum der Gleichung. Das ist nachvollziehbar und verständlich, dass das die Regulatoren so wollen. Ob dann die Unternehmen, hier im Regelfall die Banken, dann diesen Druck nachgeben, das ist dann eine individuelle Entscheidung. Aber das bewegt sich alles im Rahmen des Erwarteten. Am Ende des Tages sehe ich da auch keinen großen Handlungsbedarf. Das Forbearance-Thema, Gero, das hast du erwähnt, das ist da so ein ein bisschen Steckenpferd. Aber ansonsten scheint das System da an der Stelle zu funktionieren.
Noch weitere Einschätzungen von den anderen? Nicht? Dann lassen wir es für den Moment auch hier mal darauf beruhen. Ja, ich komme zum vierten Abschnitt. Die Ermittlung oder Bemessung der Expected Credit Losses, also der erwarteten Kreditausfälle. Also hier geht es jetzt ganz konkret um die tatsächliche Bemessung bzw. Ermittlung der Beträge. Und um es auch hier mal kurz zusammenzufassen, was der ESB im Dokument ja auch tut. Also die Bewertung oder Ermittlung der Expected Credit Losses soll zunächst mal immer einen wahrscheinlichkeitsgewichteten Betrag darstellen. Also es sollen immer mehrere mögliche Szenarien einbezogen werden und nach Eintrittswahrscheinlichkeiten gewichtet. Außerdem soll der Zeitwert des Geldes wiedergespiegelt werden, was natürlich eine Diskontierungsfrage darstellt. Und drittens, wichtiger Aspekt, sollen Informationen über vergangene Ereignisse, gegenwärtige Umstände und zukünftige Umstände berücksichtigt werden. Das sind so die drei Eckpunkte, die der ESB aufführt. So, dann geht es weiter, was allen bekannt ist. Der ESB legt keine konkreten Bewertungsmethoden fest, beziehungsweise schließt auch bewusst keine aus. Allerdings muss natürlich jede Methode mit diesen Eckpunkten übereinstimmen, soweit völlig verständlich. Und es gibt noch vielleicht den kleinen Hinweis, der ESB sagt, es müssen also mindestens auch immer zwei Szenarien berücksichtigt werden. Also es muss mindestens immer ein Ausfall-, ein Nicht-Ausfall-Szenario einbezogen. So viel beziehungsweise so wenig nochmal in Zusammenfassung zu der Grundidee, wie man den Betrag der Expected Credit Losses ermitteln muss oder soll. So, zu diesem Aspekt, zu diesem Abschnitt hat der ESB drei Spotlights formuliert. Das heißt, er hat hier drei konkrete Beobachtungen gemacht, die er dann entsprechend erläutert. Und ich will die mal kurz ansprechen, und zwar Spotlight 4.1 betrifft die zukunftsgerichteten Szenarien, also Aspekt zukunftsgerichtete Szenarien. Und hier wird nochmal ganz klar gesagt, es besteht also keine Pflicht, alle denkbaren Szenarien einzubeziehen oder zu identifizieren. Da geht es ein bisschen darum, um den Aufwand, den man betreiben muss, beziehungsweise der zumutbar ist bei der Auswahl der Szenarien. Allerdings, und jetzt kommt es konkret, also mindestens ein Ausfallszenario, ein Nicht-Ausfallszenario. Und wie komplex also diese Analyse sein muss, hängt von den Umständen ab. Das ist Ermessensspielraum des einzelnen Unternehmens, gegebenenfalls auch der Branche. Aber, und jetzt kommt es, der ESB meint, dass er hier schon erkennt, dass dieser Freiheitsgrad unterschiedlich ausgenutzt oder genutzt wird. Und deswegen möchte der ESB gern eruieren, ob dieser Spielraum, der bewusst gewählt wird, ob der jetzt zu tatsächlichen Erleichterungen führt, beziehungsweise ob der dann auch Komplexitätsreduktion erzeugt oder vielleicht sogar das Gegenteil. So, zweites Stichwort, beziehungsweise zweites Spotlight ist folgendes, und zwar hat der ESB beobachtet, dass Modelle, also langjährig genutzte Modelle, an bestimmte Umstände, ökonomische Umstände angepasst werden. Da gibt es ja die bekannten Stichworte Post-Model Adjustments bzw. Management Overlays. Darauf referenziert der ESB. Und er möchte also hinterfragen, bei welchen speziellen Situationen, speziellen Umständen solche Overlays, solche Adjustments erfolgen. Oder besser gesagt, bei welchen sowas verstärkt vorkommt. Also Stichwort Post-Model Adjustments ist Gegenstand im zweiten Spot. So, und dann kommt noch ein drittes Spotlight, und zwar geht es um die Berücksichtigung nicht bilanzierter Risikoexposures bei der Ermittlung dieses Betrags oder dieser Beträge. Und zwar, also nicht bilanzierte Risikoexposures sind solche, die sich aus Kreditzusagen oder Finanzgarantien ergeben können. So, und ja, die Frage, also hier meint der ESB zu beobachten, dass es Schwierigkeiten bei der Festlegung eines Zeitraums gibt, und zwar also Zeitraum bzw. Periode, die zu berücksichtigen ist, wenn man solche Kreditzusagen und Finanzgarantien einbezieht. Soweit, was im Dokument beschrieben ist, also grundlegend, und dann diese drei Beobachtungen, diese drei Spotlights. So, und die Frage auch hier ist ähnlich, wie wir das eben hatten. Also erster Teil, Frage 4, gibt es grundsätzliche Anwendungsschwierigkeiten rund um diese Vorschriften, wie man den ECL ermittelt? und zweitens, ob die Anforderungen oder Vorschriften einheitlich konsistent angewendet. Ja, die Runde wird es ahnen. Jetzt würde ich natürlich auch gerne hierzu ein paar Gedanken hören. Ich sehe, Gero, deine Hand.
Auch hier sehe ich keine fundamentalen Punkte, die wir kritisieren sollten. Es wird allerdings nicht komplett konsistent angewendet. Also wahrscheinlich ist hier der Grad der Unterschiedlichkeit auch noch höher als beim Punkt oben beim Siegkriterien. Zu dem Punkt Szenarien, da meines Erachtens reduziert der Spielraum die Komplexität, denn wenn ganz fest Szenarien vorgegeben würden, wäre das sehr schwer anwendbar, weil Finanzierung, gerade größere Finanzierung, großvolumige Finanzierung so individuell gestaltet sind und die Sachverhalte so individuell gestaltet sind, dass es sehr schwierig wäre, hier ein festes Schema vorzugeben. Von daher begrüße ich hier gerade den Spielraum. Beim Thema Management Overlays, da gibt es meines Erachtens zwei verschiedene Arten von Management Overlays. Die einen, oder es gibt Banken, auch gerade in Deutschland, die haben bereits 2018 mit der Erstanwendung Management Overlays gehabt, das aber eher um Szenarien abzubilden, weil sie vielleicht nicht komplett 2, 3 Szenarien durchprozessiert haben in der modellbasierten Vorsorge. Von dieser Art der Management Overlays möchte ich jetzt aber bewusst mal abstrahieren, sondern eher auf die verbreitetere Form eingehen. Das kam dann ab dem Jahr 2020, ab dem März 2020 mit der Covid-19-Pandemie, wo Management Overlays zwingend notwendig waren, waren ja dann auch gefordert von EBA, EZB, ESMA, ISB hat sich angeschlossen, IDB hat sich angeschlossen, um der Sondersituation einer extrem negativen wirtschaftlichen Prognose gerecht zu werden. Ansonsten hätten wir wahrscheinlich eine zweite Finanzmarktkrise gesehen. Von daher sind meines Erachtens Management Overlays absolut notwendig, um Sondersituationen darzustellen, nämlich genau Punkte, die in den Risikovorsorgemodellen nicht berücksichtigt sein können, da die Risikovorsorgemodelle immer auf historischen Erfahrungen beruhen. Eine Covid-19-Pandemie hatte keine, oder Auswirkungen aus der Covid-19-Pandemie oder aus dem Ukraine-Krieg hatte niemand in den Modellen, konnte auch nicht, weil die halt auf historischen Werten basieren. Von daher sind Management Overlays wichtig, gerade um den erwarteten Kreditverlust wiederzuspiegeln.
Carsten, bitte.
Also ich sehe das recht ähnlich wie Gero. Also keine fundamentalen Probleme. Klar, auch hier gibt es natürlich auf Basis eines prinzipienbasierten Standards, Judgments und Auslegungsfragen. Aber das ist natürlich inhärent. Das würde ich nicht als Fatal Flaw ansehen. Also insofern Zustimmung. Zu der zweiten Teilfrage könnte man vielleicht überlegen, ich glaube, da gibt es auch keine riesigen Probleme, aber was man da vielleicht mal überlegen könnte, ist, ob bestimmte Dinge, die sich in der Praxis etabliert haben, zum Beispiel zu Multiple Szenarios oder zu Revolving Credit Facilities, so als Beispiele, ob man da überlegt, dass man bestimmte Klarstellungen nochmal in den Standard einbaut. Also beispielsweise auch hat sich da ja auf Basis der ITG, also dieser Transition Resource Group für Impairment, da gab es ja diverse Diskussionen, beispielsweise zu Multiple Szenarios, Revolving Credit Facilities und so weiter, dass man überlegen könnte, ob man das, was da diskutiert worden ist und was da in der Praxis nach meiner Einschätzung auch relativ einheitlich umgesetzt wird, ob man da nicht einfach ein paar weitergehende Klarstellungen, Erläuterungen zu dem, was sich in der Praxis ohnehin etabliert hat, in den Standard aufnehmen könnte. Das wäre dann die Teilfrage 4b. Ne?
Ja, Jens Berger?
Ja, vielleicht spezifisch zu den Postmodel Adjustments. Ich kann mich da nur den Vorrednern, ich sag mal, über die Gesamtaussage anschließen. Bei den Postmodel Adjustments, sie sind ja eine Notwendigkeit, denn das Modell, so wie es damals dargestellt und entwickelt wurde, ist ja modellierungshörig, ja, und datenhörig und sagt, geht davon aus, dass die Daten, die ich habe und die Modelle, die ich implementiert habe, also auch Modelle, die ich für aufsichtsrechtliche Zwecke verwende, grundsätzlich die Realität widerspiegeln. Das funktioniert dann ganz gut, wenn ich durch, ich sag mal, normale Wirtschaftszyklen und Ähnliches durchgehe und weiß, bestimmte Parameter, wenn die Ausschlag haben, die folgenden Effekte auf mich, auf meine PDs, auf meine Sicherheitenwerte, Ähnliches. Das Modell wäre unvollständig natürlich, wenn ich jetzt in Krisenszenarien, wo ich keine Datengrundlage habe und entsprechend anpassen kann, die Risikovorsorge nicht anpassen werde. Deswegen werden diese Post-Model Adjustments, Management Overlays notwendig sein, solange ich Szenarien habe und Situationen habe, wo ich eben keine Erfahrungswerte habe, wie ich damit umgehen muss. Und die Kritik, die ja teilweise auch aufgekommen ist, jetzt auch über die letzten 1-2 Jahre, auch weil da ja theoretisch letztendlich das zweite Post-Model Adjustment gebildet wurde, nämlich für den Ukraine-Konflikt, das ist eher eine Frage der Governance über das System. Eine Frage ist, wie führe ich diese PMAs sukzessive in meine Modellwelt zurück? Wie wird, wenn ich ein Post-Model Adjustment bilde, wie wird da sozusagen eine, ich sag mal, Aufsicht drüber betrieben, interne Aufsicht drüber betrieben, dass ich da mir den Betrag nicht erwürfle? Das sind aber Fragen, die ESB nicht beantworten kann. Ja, das sind Fragen, die da der Abschlussprüfer, der Aufsichtsrat primär, der Abschlussprüfer und dann eben auch das Enforcement und die Aufsicht insgesamt beantworten muss. Von daher kann man das hier nicht als Schwäche titulieren. Und ich glaube, da gibt es mittlerweile auch relativ viel Best Practice, die man gesehen hat. Und der Punkt von Carsten mit der TIG, den kann ich auch nur unterstreichen. Es gibt da sicherlich ein paar Aspekte, wenn man den Standard aufmachen würde. Das ist dann beim ISB ja aktuell eine sehr hohe Schwelle. Dann könnte man die durchaus in Guidance überführen.
Ja, gibt es weitere Gedanken? Nicht der Fall. Dann denke ich, können wir noch vielleicht als letztes den 5. Abschnitt, dieser vereinfachte Ansatz, noch ansprechen. Und dann würde ich für heute auch die Diskussion erstmal beenden wollen. Abschnitt 5, sogenannter Simplified Approach. Also ein vereinfachter Ansatz, den der ISB gewährt hat. Und zwar einfach schlichtweg vor allem für Nicht-Finanzdienstleister, damit bei denen einfach die Kosten etwas gemindert werden. Soweit mal als Hintergrund, was der ISB auch wiedergibt. Mit 2-3 Sätzen, was bedeutet der vereinfachte Ansatz? Also zunächst mal, die Vereinfachung besteht darin, dass grundsätzlich ab Erstansatz der Gesamtausfallbetrag erfasst werden kann. Also es gibt nicht die Zweiteilung der Beträge, sondern nur der Gesamtausfallbetrag ist relevant und zu erfassen. Und dieser vereinfachte Ansatz ist in 3 Fällen anwendbar, und zwar erstens verpflichtend für Forderung, Auslieferung und Leistung und für Contract Assets im Sinne von IFRS 15, sofern keine signifikante Finanzierungskomponente. Also dann ist Ansatzpflicht. Und dann gibt es 2 Wahlrechte, wann der vereinfachte Ansatz anwendbar ist. Und zwar erstens für Forderungen aus LOL und Contract Assets, wenn diese eine signifikante Finanzierungskomponente haben. Oder bei Leasingforderungen. Also da besteht in diesen beiden Fällen besteht eine Option zum vereinfachten Ansatz. So, dann ist noch zu erwähnen, dass dieses Wahlrecht für genau die 3 Gruppen, die ich jetzt erwähnt habe, jeweils separat, aber dann wiederum einheitlich ausgeübt werden muss. Ja, das in Kürze, was den vereinfachten Ansatz ausmacht, was der ISB sich darunter vorgestellt hat. Und jetzt gibt es hier die zweigeteilte Frage wieder mal zum einen, ob es grundsätzliche Fragen, Anwendungsschwierigkeiten für diesen vereinfachten Ansatz gibt. Und zweitens möchte der ISB ganz konkret mal das Kosten-Nutzen-Verhältnis hinterfragen. Also mit anderen Worten, ob die erhoffte Kostenreduzierung für die, die das Modell nutzen können, also die Vereinfachung nutzen können, ob das tatsächlich eingetreten ist. Deswegen mal die Frage in die Runde, gibt es Einschätzungen zur Anwendung dieses vereinfachten Ansatzes? Jens Berger, bitte.
Ja. Also das ist natürlich schwierig, eine Aussage zu treffen. Ist das Kosten-Nutzen-Verhältnis erfüllt worden, wenn ich sozusagen nicht probeweise mal das vollständige Modell eingeführt hätte? Also mir fehlt sozusagen das Referenzobjekt. Wir sehen dadurch schon unterschiedliche Vorgehensweisen. Das liegt aber auch einfach ein bisschen daran, wie komplex sich das Forderungsportfolio auch aus Lieferungen und Leistungen gestaltet. Es gibt da durchaus auch Geschäftsmodelle, wo ein bisschen komplizierterer Ansatz selbst im Simplified Approach gewählt werden muss, einfach hinsichtlich der Modellierung, auch der Forward-Looking, denn das bleibt ja nicht aus. Ja? Also ich muss ja trotzdem noch ein bisschen in die Zukunft sehen. Aber natürlich ist es grundsätzlich einfacher, das umzusetzen. Ich glaube, der Folgeaspekt kommt dann eher bei den Angaben in dem Kontext, wo man eben auch nochmal die Kosten-Nutzen-Frage, das hatte der Stefan Wich vorhin erwähnt, stellen müsste beim vereinfachten Ansatz. Ansonsten kann ich da eigentlich auch nur sagen, das Modell hat Kosten verursacht in der Umsetzung. Beim einen mehr, beim anderen weniger. Wie gesagt, das hängt aber auch ein Stück weit am Geschäftsmodell, am Bestand, der Bestandshöhe und auch an der Laufzeit der Forderungen teilweise ab. Ich glaube, aktuell hat da keiner großen Änderungsbedarf. Ich klammer jetzt mal bewusst die Angaben aus, aber da kommen wir ohnehin noch mal im späteren Punkt dazu in der nächsten Sitzung.
Gibt es weitere Gedanken für heute? So, ich sehe im Moment keinen Äußerungsbedarf. Ja, dann machen wir es ganz praktisch und wie ja auch gewünscht. Sven, dann würde ich mal die Diskussion für heute hiermit abhaken. Ja, vielen Dank soweit und dann an dich zurück, Sven.
Ja, danke, vielen Dank. Giro Bode hatte noch einen Kommentar im Chat hinterlassen. Da ging es aber schon um Pozzi und um den nächsten Punkt. Insofern, da waren wir jetzt noch nicht. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken mal intern, wie wir weiter vorgehen. Wir haben jetzt ja zwischen jetzt und der nächsten Sitzung die AG-Finanzinstrumente, die sich damit beschäftigen wird. Und wir würden dann planmäßig im September darauf zurückkommen. Müssen wir mal gucken, ob das dann reicht, dass wir die Meinung im September dann zu den anderen Punkten einsammeln oder ob wir das vorab vielleicht nochmal machen können, jemand schriftlich noch was hat, dass wir das vielleicht hinterlegen. Ansonsten würde ich sagen, beenden wir es jetzt erstmal für heute hier. Wir haben ja morgen noch einen Sitzungstag, wir können ja morgen nochmal kurz zum Vorgehen zu den anderen Punkten sprechen, dann ist wahrscheinlich Giro auch wieder mit dabei, dann kriegen wir das hin. Ja, dann erstmal vielen herzlichen Dank für diesen ersten Tag bei diesem schönen Wetter. Jetzt wird es langsam auch warm hier bei mir in der Bude. So vielleicht ein ganz guter Punkt, da eine Zäsur zu machen. Und dann beschließe ich damit den Tagesordnungspunkt für heute und würde sagen, dann sehen wir uns wieder morgen früh in alter Frische.